Hallo und herzlich willkommen bei Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Florian und mit mir begrüßt euch Tobi.
Ja, herzlich willkommen zur 6. Folge von Knowledge. Heute zu Gast Flo und Tobi.
Ja, und ich freue mich, dass es heute nämlich eine ganz besondere Folge für uns. Gut, abgesehen davon, dass ja alle Folgen irgendwie besonders waren. Aber es ist die letzte Folge von Knowledge für uns beide für dieses Jahr. Und wir haben die zum Anlass genommen, uns auch einfach mal gegenseitig vorzustellen, denn unsere Hörerinnen und Hörer haben ja nun eine Menge von unseren eingeladenen Personen gelernt und mitbekommen, aber fragen sich vielleicht auch, wer redet denn da eigentlich zu ihnen? Und ich würde einfach einsteigen, Flo, und dich mit der Frage konfrontieren, die wir all unseren Gästen zu Beginn stellen. Wo bist denn du eigentlich gerade? Beziehungsweise wenn du jetzt gerade an deinem Arbeitsplatz säßest, wo würdest du dich befinden und wie sieht so dein typischer Arbeitsalltag aus? Kannst du da kurz draus mal berichten?
Ja, mein Arbeitsplatz, an dem befinde ich mich auch gerade, muss ich so ein bisschen sagen, auch leider. Er ist schön, er ist geräumig, er ist auch sogar bei mir zu Hause, das heißt, die Wege sind kurz. Aber es war natürlich nicht mein Traum und auch nicht so richtig vorauszusehen, dass ich nun einen Großteil des Jahres genau an diesem Platz, an dem ich mich eigentlich eher mit meiner Diss beschäftige oder einfach Sachen lese oder den Podcast mache, weiß nicht, mich mit den Dingen beschäftige, die mich einfach sonst interessieren, nun auch den ganzen Tag verbringe und dann arbeite. Ja, ich bin ja genau wie du, Tobi, da greife ich schon mal ein bisschen vor, Gerontologe. Wir haben ja auch zusammen studiert im schönen Vechta, mitten auf dem Land. Und ja, mein Arbeitsalltag sieht eigentlich ganz abwechslungsreich und spannend aus. Vieles ist ja für mich selber noch neu, denn ich habe erst in diesem Jahr im April auf meiner neuen Stelle angefangen. Ich arbeite seitdem für das Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg in Stuttgart. Hatte auch das große Glück, in diesem Jahr schon ein paar Mal da gewesen zu sein, aber beileibe nicht so oft, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte.
Und was machst du dann thematisch?
Ich beschäftige mich viel damit, wie wir für das Land Baden-Württemberg Fragen der Digitalisierung umgesetzt bekommen im Bereich der Langzeitpflege. Das heißt, ich schaue, wie ich mit ganz vielen unterschiedlichen Akteuren, die sich als Leistungsträger oder Leistungserbringer eben in der Landschaft hier in Baden-Württemberg aufhalten, gemeinsam gute Konzepte, interessante neue Projekte und eben die Rahmenbedingungen für diese tollen Projekte, die ja vielerorts entstehen, zu schaffen, indem wir zum Beispiel Förderprogramme initiieren oder indem wir sowas wie, in diesem Jahr haben wir ja ein Kompetenzzentrum, also ein Landeskompetenzzentrum für Pflege und Digitalisierung gegründet, dass wir sowas machen, was dann zum Beispiel auch eine richtige Anlauf-, Vernetzungs- und Informationsstelle für Akteure ist.
Jetzt hast du ja erzählt, dass du seit April auf dieser Stelle arbeitest. Hast du schon irgendwas, ja, ich sag mal, Gerontologisches dazugelernt, was für dich jetzt neu ist, was deinen Horizont erweitert hat?
Ja, für mich ist das insofern ganz toll, weil ich ja ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung kam oder komme. Ich habe ja während meines Studiums, das weißt du ja auch schon, immer wieder an der Uni bei uns gearbeitet, in der pädagogischen Psychologie mit dir zusammen auch. Und auf der anderen Seite habe ich immer auch einen gewissen Teil meiner Freizeit eben in Arbeit in einer Pflegeeinrichtung investiert. Und der Mix hat mich irgendwie immer ganz gut angesprochen. Das war ja auch der ursprüngliche Grund, warum ich mich überhaupt mit Gerontologie beschäftige, weil ich nämlich mal Zivildienst damals 2007 in der Gerontopsychiatrie gemacht habe. Und das war für mich ein unvergesslicher und so prägender Eindruck, dass ich gedacht habe, ich habe zwar keine Ahnung, was man mit Gerontologie machen kann und habe diesen Begriff einfach nur mal irgendwo aufgeschnappt. Ich glaube sogar bei meiner ersten Freundin damals, die dann später Ärztin geworden ist, habe dann gedacht, okay, dann suchst du mal danach. Und das war ein großes Glück, denn ich habe tatsächlich und ich glaube, da spreche ich auch ein bisschen für uns beide, so mein Hobby zum Beruf gemacht. Also das, was ich hier so jeden Tag mache, interessiert mich einfach auch privat. Und das finde ich schon einen ziemlichen Luxus und auch echt cool. Aber um auf deine Frage zu antworten, ich habe dann direkt nach dem Studium 2014 angefangen, für ein großes Pflegeunternehmen zu arbeiten und bin dann nach ungefähr 3 Jahren in den Bereich Wissenschaft und Beratung gegangen und habe dann die letzten Jahre auch hier in Freiburg für ein Unternehmen gearbeitet, was sich vor allen Dingen in der Altenhilfe, in der Hilfe für Menschen mit Behinderung und auch in der kommunalen Beratung rund um die Altenhilfe sehr, sehr stark positioniert.
Und jetzt war ja meine Frage, hast du schon irgendwie was für dich, was Gerontologisches mit rausziehen können oder was, wo du sagst, das würde dich als Gerontologen noch stärken oder stellt für dich ein Zugewinn dar?
Absolut. Also ich habe vorher war ich ja Nutznießer, Empfänger oder Verwender von den Mitteln, die zum Beispiel das Land oder der Bund zur Verfügung stellt. Ne? So klassisch im Sinne von Forschungsgeldern zum Beispiel. Auf die haben wir uns beworben, haben ein Konzept geschrieben für ein Forschungsprojekt und dann haben wir losgelegt. Mir war aber noch nie klar, wie das eigentlich im Hintergrund alles funktioniert. Also was muss eigentlich passieren, bis man sich überhaupt auf so ein Forschungs- oder mit seiner Forschungsidee bewerben kann? Woher kommt eigentlich das Geld? Wer wird alles daran beteiligt? Wer sorgt dafür, dass die Dinge auch im Hintergrund laufen?
Wer liest den Antrag?
Wer liest den Antrag, genau? Und wer befindet darüber, ob das ein guter oder nicht so gelungener Antrag ist? Ja, und das ist für mich schon was Tolles, auch jetzt nochmal zu sehen, wie politische Entscheidungswege funktionieren. Wie kompliziert auch politische Entscheidungswege sind. Und was ich auch wirklich richtig beeindruckend und stark finde, ich kannte ja nur vorher die Kolleginnen und Kollegen nicht, die in den Ämtern arbeiten. Man könnte irgendwie schon davon ausgehen, die sind natürlich naturgegeben, einfach weg von der Praxis, die ich vorher erlebt habe in so einer Einrichtung oder eben auch, wenn ich denn mit Einrichtung gemeinsame Projekte mache. Aber ich muss sagen, ich finde die gleiche Haltung für das Thema, die gleiche Verbindlichkeit und das gleiche Engagement, das ich in der direkten Praxis erlebe, finde ich genauso unter meinen Kolleginnen und Kollegen, die VerwaltungswissenschaftlerInnen sind, die nicht Anwältin, sondern JuristInnen
Juristen.
sind. Und das hat mich auch wirklich beeindruckt, mich jeden Tag. Und das gemixt eben auch mit der Fachexpertise, wie eigentlich Altenhilfepolitik auch steuerbar gemacht wird, finde ich eine ganz, ganz tolle konsekutive Reihung, in der ich selber quasi als Lernender und Mitgestaltender auftreten kann. Und das finde ich einfach echt cool.
Dann vielleicht noch eine Abschlussfrage an dich. Neben deinem, das ist ja auch klar, wir kennen uns jetzt lange, du hast es ja schon so ein bisschen offenbart, wir haben uns im Studium kennengelernt, am ersten Tag, im ersten Semester. Das heißt, das ist jetzt schon
13 Jahre her.
13 Jahre her, genau.
Das weiß auch jeder, wie alt wir sind.
Ungefähr, plus minus, genau. Und du hast so ein bisschen berichtet von dem, was du jetzt tust im Ministerium. Ich weiß, dass deine Interessen im Feld der Gerontologie ja auch darüber hinausgehen. Also hast du ein paar Themen, die dich eigentlich auch schon seit 13 Jahren begleiten oder zumindest von denen ich weiß, dass sie dich schon fast so lange begleiten. Stichwort Würde. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen, was da so Themen sind, die dich besonders umtreiben.
Ich habe ja vorhin kurz erwähnt, dass mich dieses Thema Alter und Altern in dieser sehr, sehr besonderen und auch durchaus konfliktbeladenen Umgebung der Gerontopsychiatrie, das ist ja eine geschlossene Einrichtung, ganz arg berührt haben. Und du hast ja gerade das Wort Würde angesprochen. Was mich immer beschäftigt hat, ist, wie können wir es denn eigentlich schaffen, dass Menschen, die in einem so fremdbestimmten Kontext zumindest vorübergehend leben müssen, trotzdem dazu kommen, ihre grundlegenden Rechte wahrzunehmen, Rechte auf Mitbestimmung, eben sich nicht erfahren als von oben herabgesetzte und komplett fremdbestimmte Individuen, sondern wie können wir ihnen trotz aller Entbehrungen, die einem leider in so einem Kontext auch entgegenschlagen, trotzdem mit dabei helfen, und das so sehe ich auch die Verantwortung von Institutionen, sie sind Problemlösehelfer oder Vehikel für Problemlösung, die Gesellschaften entworfen haben, um eben schwächeren Mitgliedern Chancen auf ein gutes Leben zu ermöglichen. Das ist auch eine Frage, mit der ich mich sehr stark so in meiner Promotion befasse. Da habe ich auch noch einen guten Weg zu gehen, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mich seitdem eigentlich konstant interessiert. Und das finde ich auch ganz, ganz toll, dass ich das sowohl im direkten Kontakt in Einrichtungen, sowohl in der Beratung als auch dann jetzt, wenn es um Fragen der Digitalisierung geht. Auch da geht es ja immer wieder um Freiheitsspielräume. Ja, also wenn wir daran denken, zum Beispiel Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, Schrägstrich Demenz, auch da gibt es viele, viele Potenziale, die wir sehen, um diesen Menschen neue Freiheiten zu gewähren. Aber wir kennen natürlich auch ganz, ganz viele Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die mit dem Einsatz von digitalen Technologien, zum Beispiel bei der Überwachung und dann potenziellen Beschränkungen von diesen Leuten einhergehen. Dieses Thema kann man auf so vielen Ebenen reflektieren, dass ich das einfach total toll finde und hoffentlich selber alt in dem Beruf werden kann. Na gut, aber jetzt haben wir lange über mich geredet. Tobi, jetzt drehe ich mal den Spiegel in die andere Richtung und wir fangen mal vielleicht auch mit deinem Studium an. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen was gespoilert, was du studieren haben könntest und auch wen du da
Genau,
kennengelernt
ja.
haben könntest. Aber berichte doch mal so ein bisschen, wie bist denn du eigentlich auf die Idee gekommen und wo würde ich dich heute eigentlich treffen? Vielleicht eher so rum.
Also gerade das ähnliches Szenario im Homeoffice, also an meinem Schreibtisch, beziehungsweise stimmt gar nicht, hier an einem Tisch, der einfach eine bessere Internetverbindung hat. Da wir natürlich auch nicht, obwohl wir uns das ursprünglich so gedacht hatten, den Podcast ja miteinander auch in physischer Nähe aufzuzeichnen, das bislang noch nicht geklappt, einfach durch die Gegebenheiten, die allen bekannt sind. Vielleicht um anzufangen beim ersten Teil deiner Frage. Ich habe, wie wir beide ja eben Gerontologie studiert, habe das nie bereut und bin eigentlich durch ältere Menschen selber zum Studium der Gerontologie gekommen. Ich hatte in verschiedenen Kontexten in meiner Schulzeit schon mit älteren Menschen zu tun. Und was mich fasziniert hat, bis heute nachhaltig fasziniert, ist der Punkt, dass jeder und wirklich jeder und jede eine spannende Geschichte zu erzählen hat. Und mich haben die Geschichten der Menschen einfach schon immer interessiert. Und das hat mich am Altsein und Altwerden interessiert. Was macht das eigentlich? Was ist mit diesen Biografien? Und was mich dann noch mal mehr zu diesem Thema gezogen hat, ist, dass vielen Älteren ja gar nicht bewusst ist, dass sie was Spannendes zu erzählen haben, obwohl sie natürlich für mich dann einfach Zeitzeugen waren, ne? Und damit irgendwie gelebte Geschichte. Das fand ich irgendwie ganz toll. Und so bin ich ins Studium reingerutscht und habe es, ja, wie gesagt, nie bereut. Im Gegenteil, jetzt spare ich ein paar Jahre dazwischen aus und befinde mich heute eben auch im Sozialministerium beziehungsweise Ministerium für Soziales und Integration in Baden-Württemberg. Und in der Tat würden wir uns einfach auf dem Flur begegnen. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren im Ministerium und dort mit der alters- und generationengerechten Quartiersentwicklung betraut und finde, das ist ein ganz tolles Themenfeld. Zum einen, weil es dort ansetzt, wo das Leben der Menschen stattfindet, weil ich das Gefühl habe, wir können tatsächlich einen Beitrag leisten, bestimmte Dinge besser zu machen. Ich war ja auch in der Forschung eine Zeit lang und auch im Studium letztendlich, man befasst sich ja so theoretisch mit den Fragen, warum befasst man sich überhaupt mit den Fragen Altsein und Altwerden, weil man ja irgendwie möchte, dass es Menschen gut geht. Das ist ja so die Grundausrichtung. Ansonsten, ich glaube nicht, dass man für den Profit in die Gerontologie einsteigt. Da gäbe es andere Studienfächer, die vielversprechender sind. Und von daher ist es ja schon irgendwie das Interesse am und für den Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass ich da tatsächlich jetzt an einem Hebel sitze, wo man wirklich Gutes auch machen kann. Und das ist, finde ich, als sehr, sehr befriedigend.
Ja, und du hast gerade angesprochen, also das Theoretische in der Forschung. Jetzt bist du ja im Gegensatz zu mir schon promoviert. Deine Promotion, wie würdest du die beschreiben? Also vielleicht kannst du uns ja auch verraten, um was es eigentlich ging, aber war die denn besonders theoretisch oder hast du dich damit was eigentlich ganz Lebenspraktischem beschäftigt?
Ja, beides, ne? Also ich habe mich mit dem Beziehungsabbruch zwischen Menschen mit Demenz und nicht pflegenden Angehörigen befasst als ein Thema, das mich in der Spezifik eigentlich, da bin ich irgendwie durch Zufall eher raufgestoßen. Ich fand schon immer den Aspekt der Sozialbeziehungen sehr, sehr spannend, auch im Studium schon, mich da sehr stark mit befasst, mit intergenerationalen Beziehungen und wollte eigentlich erst eine andere Doktorarbeit schreiben, und zwar zum Thema Kommunikation mit Menschen mit Demenz. Und habe dann festgestellt, dass das, was ich machen wollte, schon geschrieben war. Also es gab es einfach schon. Und zwar wahrscheinlich so gut, wie ich es selber gar nicht hätte erarbeiten können. Und dann musste ich mir was Neues suchen. Und dann bin ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr genau, wie auf den Beziehungsabbruch zwischen Menschen mit Demenz gekommen. Eher so aus so einer, ja, dieser Frage heraus. Wir wissen aus den, also wir wissen es jetzt aus dem Studium, dass Menschen mit Demenz mit voranschreitender Erkrankung zunehmend sozial isoliert sind. Und wir wissen, beziehungsweise mich hat gefragt, okay, was passiert eigentlich? Wie kommt es zu dieser Isolation, wenn doch gleichzeitig wir wissen, dass soziale Kontakte unglaublich wichtig sind? Also das hatten wir ja auch in unserer zweiten Folge mit der Frau Kricheldorf nochmal sehr deutlich, auch zum Beispiel für Menschen mit Demenz und was das alles für positive Auswirkungen hat und was das Fehlen dieser Beziehungen für negative Konsequenzen haben. Und da wollte ich wissen, was passiert denn eigentlich dazwischen? Und gibt es da eine Stellschraube, an der wir aktiv werden können, und jetzt wieder der Bogen zum dem, was ich vor 4 Minuten gesagt habe, wie kann man es eigentlich vielleicht ein bisschen besser machen? Und dann habe ich im Grunde zunächst Experteninterviews geführt, also und habe dann mit Angehörigen von Menschen mit Demenz gesprochen, die einen Beziehungsabbruch erlebt haben zu der Person mit Demenz. Ja, habe ich halt versucht rauszufinden, was denn so Faktoren sind, die da eine Rolle spielen. Und interessanterweise, also gibt es verschiedene Faktoren, auf die wir einen Einfluss haben können. Das heißt, wir können tatsächlich, das ist zumindest mein Ergebnis und auch meine Überzeugung, wir können tatsächlich was an der Situation besser machen, indem wir zum Beispiel also den Angehörigen von Menschen mit Demenz dabei helfen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die alte Person im Menschen mit Demenz wiederzuerkennen. Also das ist ganz wichtig, dass da so eine, also die eigentliche Person erkannt wird. Wir können dazu beitragen, indem wir das Helfersystem um Menschen mit Demenz und pflegenden Angehörigen zum Beispiel, indem wir das entlasten, auch psychosozial entlasten, indem wir Beratungsangebote auch für das Helfersystem gezielt anbieten. Wir können...
Du bist ja auch selber beratend tätig gewesen, ne? Du bist ja, glaube ich, auch, hast ja auch eine eigene Ausbildung nochmal.
Ich habe eine Ausbildung zum systemischen Einzelpaar- und Familientherapeuten, in systemischer Einzelpaar- und Familientherapie so rum, und habe selber mit Angehörigen von Menschen mit Demenz dann gearbeitet, genau. Das waren allerdings hauptsächlich pflegende Angehörige, muss man sagen. Und nicht, das war ja die Zielgruppe, die andere, die mich so sehr interessiert hatte in der Promotion, die nicht pflegenden Angehörigen. Naja, und jedenfalls, ohne jetzt, ich habe das natürlich auch nicht mehr auswendig, ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich die Arbeit geschrieben habe. Wir können aber einiges machen, auch zum Beispiel an der Umgebung. Also fühlt man sich wohl, kommt man gerne zu Besuch. Das ist auch so ein Ansatzpunkt zum Beispiel für stationäre Einrichtungen, um jetzt wieder den Bogen zu dir zu schließen. Ne? Wie sind die gestaltet? Wie sind dort die Begegnungsorte gestaltet? Das sind sehr spannende Fragen, finde ich. Und das ist was, genau, was mich begleitet hat. Und dann bin ich über dieses Thema der Sozialkontakte eigentlich eher in diesen Bereich Quartiersentwicklung gerutscht, in dem ich ja jetzt auch arbeite. Und habe selber als Berater in der Quartiersentwicklung gearbeitet. Auch hier wieder ein kleiner Brückenschlag zu einer Folge. Henrik Nolde in unserer vierten Folge, der ja in der Fachstelle Alter und Pflege im Quartier arbeitet, ist mein ehemaliger Kollege. Und habe dort sehr viel unmittelbar eigentlich über die Quartiersentwicklung gelernt, ne? Wo das Thema Pflege natürlich eine Rolle spielt, aber nicht nur, wo auch das Thema Demenz immer wieder eine Rolle spielt, aber nicht nur. Wo insbesondere soziale Beziehungen, Begegnungsorte von großer, großer Bedeutung sind.
Obwohl ich ja auch mal gerne von dir erzähle, also wir beide lernen ja auch an verschiedenen Hochschulen gelegentlich immer wieder. Ich habe dich immer als jemanden kennengelernt oder lerne dich auch immer wieder als jemanden kennen, den ich irre kreativ finde. Mit viel, viel Ehrfurcht, manchmal auch mit ein bisschen Neid. Vor allen Dingen, und öfter kommt ja mal die Frage, ja Mensch, kann ich nicht eine Abschlussarbeit bei dir oder Ihnen schreiben? Und da muss ich immer wieder an deine Masterarbeit denken, weil während ich mich abgequält habe mit einer furchtbar drögen Befragung in einer Altenhilfeeinrichtung, hast du was gemacht?
Ich habe für mich eine fantastische Zeit in meiner Masterarbeit gehabt, also natürlich nicht nur, aber ich habe über das Altersbild in Superhelden-Comics geschrieben. Und das klingt natürlich witzig und klingt auch erstmal spleenig und völlig unwichtig. Aber wir befinden uns, wenn wir das, also einen Comic oder Graphic Novels in dem Fall, wenn wir uns das mal als Material vor Augen führen, dann befinden wir uns eigentlich im Bereich der kulturellen Gerontologie. Denn letztendlich sind Comics auch nur ein Kulturprodukt und damit eine Beobachtung unserer Gesellschaft. Und als solche müssen wir sie natürlich nehmen. Eine Beobachtung, die vielleicht weniger filtern, also insbesondere im Comic-Genre, das wäre in anderen Genres wiederum anders, vielleicht weniger filtern, was so politischer Korrektheit angeht, unterliegt als andere Genres. Und da dann eine Analyse unternommen, wie wird Altern eigentlich dargestellt als Sein und als Werden? Und das in einem, jetzt im Superhelden-Comic, der ja nun sehr jugendorientiert ist, mit Stärke, Schnelligkeit, auch einer gewissen assoziiert mit einer gewissen Inbrunst vielleicht, die eher so, also so jugendliches Temperament, ne? Wenn wir an, weiß ich nicht, Wolverine denken, ohne dass ich jetzt zu weit ausführen werde, der natürlich sehr aufbrausend ist gewissermaßen, ne? Was eher jugendlich assoziiert ist. Und das war schon sehr spannend. Ich habe dann ein Analyse-Tool entwickelt, um Comics überhaupt erstmal dafür zu untersuchen, habe das dann vorgenommen, habe das dann später ein bisschen ausgeweitet und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass in Comics, die sich dezidiert mit dem Alter auseinandersetzen, also in denen Superhelden als alt dargestellt werden, einmal Batman, einmal Superman und einmal Wolverine, in so ungefähr in verschiedenen Dekaden, immer so im Abstand von 11 Jahren, glaube ich, Abstand, dass sich das Altersbild wirklich nachvollziehbar ändert, von in den 80ern noch hin ausgehend von einem Altersbild, wo der gealterte Superheld letztendlich eine Rolle irgendwann als Lehrender einnimmt und die, also quasi in eine neue Lebensphase übergeht und diese auch annimmt und gestaltet, aktiv gestaltet. Und das als erfolgreiches Altern transportiert wird, wohingegen in den 2000ern das erfolgreiche Altern eigentlich eher dargestellt wird als ich bleib jung, Also ich habe zwar graue Haare, aber alles andere ist, ich bin noch jung. Also ich bin genauso aktiv, ich bin genauso fit, ich bin genauso stark, ich bin genauso aufbrausend und so weiter. Und das ist natürlich eine ganz spannende Entwicklung. Das waren so die Kernergebnisse, die uns dann wiederum helfen zu reflektieren, wie ist eigentlich unser Altersbild in der Gesellschaft? Wie gehen wir auch mit älteren Menschen um? Auch als Gerontologen finde ich das ein wichtiges Thema. Und ein weiteres Thema, was so ein bisschen durchschien, war der intragenerationale Konflikt im Alter. Also, dass wir gar nicht mehr so würde ich es jetzt mal beobachten, also dass wir eigentlich gar nicht beobachten, jung versus alt, was ja ganz häufig so dieses Thema ist, was auch in den Medien aufgeworfen wird, sondern dass eher sich dieser Konflikt verlagert zu alt versus alt. Was wir ja haben, zum Beispiel in diesem Bereich junge Alte gegen alt, also alte Alte, ne, was ja auch in unserer Gesellschaft ausgespielt wird. Also dass man die sogenannten jungen Alten, die Fitten als besonders positiv hervorgehoben werden, was aber in Abgrenzung zu denen bedeutet, die das eben nicht mehr leisten können, die vielleicht hilfebedürftig sind, dass die als ja deutlich weniger erfolgreich und letztendlich mit einer Abwertung verbunden eingeordnet werden. Und da müssen wir wirklich aufpassen und ich glaube, da müssen wir auch als Gerontologen und Gerontologinnen sensibilisieren für.
Ja, das ist ja ein ganz schöner Übergang. Also das ist ja auch genau das, was wir mit dem Format hier zumindest ansatzweise versuchen, ne? Also wir können ja nicht jedem der Punkte, die du gerade genannt hast, gerecht werden. Aber das war ja auch die Ursprungsidee von Knowledge, zu schauen, also wie verstehen wir eigentlich Altern? So dieses Thema, was einem ja permanent in den Medien, im Alltag, in der eigenen Familie, überall quasi nonstop begegnet, irgendwie auch einordnen zu können und verstehen zu können und eben auch mit differenzierten, auch positiven Bildern auszustatten, ne? Und eben auch zu sehen, was kann ich denn selber tun? Weil davor haben wir darüber gesprochen, was reizt uns eigentlich, sich in so einem Feld auch aufzuhalten und zu arbeiten, eben da zu sehen, aha, wo liegt eigentlich das Gestaltungspotenzial einer Gesellschaft des langen Lebens?
Das klang so ein bisschen, als du gerade erzählt hast, was waren denn eigentlich unsere Zielvorstellungen mit diesem Podcast, als hätten wir uns jetzt hingesetzt und konstruiert und gesagt, Mensch, das ist ja, man müsste mal was machen und lass uns mal am grünen Tisch jetzt sowas, ein Format entwerfen. So war es ja nicht und ich muss hier natürlich die Lorbeeren ganz stark an dich geben. Dieser Podcast ist ja nun wirklich zu großen Teilen auf deinem Mist gewachsen, wenn man so möchte, auf deine Initiative hin entstanden. Vielleicht kannst du da noch kurz von berichten, wie das eigentlich gekommen ist oder wann dir die Idee dazu gekommen ist, wenn du also, das überhaupt noch so rekonstruieren kannst.
Mir kam die Idee relativ kurz vor der letzten Jahrestagung der D3G-Fachgesellschaft, für die wir ja hier das Format auch machen, im vergangenen September 2019. Und ich hatte vielleicht als Anekdote dazu ich benenne es jetzt nicht, aber ein wirklich furchtbares Hotel gebucht. Sowohl für mich als auch für dich.
Ich erinnere mich, ja.
Es war erstaunlich günstig. Na, so günstig war es dann eigentlich doch nicht, ja. Ne? Dafür, dass es wirklich so schlimm war. Ja. Und es ist auch das erste Mal, dass ich ein Hotel verlassen habe, weil es so furchtbar war. Du kamst ja dann wenig später nach in die neue, gar nicht mal so günstige und noch weiter vom Stadtzentrum entlegene. Also die ursprüngliche Behausung war in Dahlem, für die aus Berlin kommen oder sich da auskennen. Das ist nicht in der Mitte Berlins. Und danach waren wir noch etwas weiter entfernt von der Mitte Berlins, hatten aber dafür wirklich witzige Abende. Und als es dann zum Gesellschaftsabend ging in die Mitte Berlins, haben wir recht lang auf ein Taxi warten müssen.
Ich erinnere mich, ja.
Ja, zu der Zeit, wir hatten ja noch Begleitung von einer guten Freundin. Zu dem Zeitpunkt habe ich dir einen Song gezeigt, den wir aufgenommen haben in unserem neuen kleinen Kellerstudio. Und darüber sind wir dann so ins Erzählen gekommen und da fiel es mir ein, ah ja, ich hatte doch da was. Wie wäre es denn eigentlich, wenn wir irgendwie unsere Begeisterung, die wir für Gerontologie empfinden, irgendwie in die Welt tragen könnten? Und könnte man da nicht auch jemanden gewinnen, zum Beispiel unsere Fachgesellschaft, dieses Format mal mit uns gemeinsam in Anspruch oder in Angriff zu nehmen? Anfangs, ich habe es mir ein bisschen einfacher vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Habe gedacht, dass auch, dass wir so eine Art, also man nennt das Walking-Interview, ja, dass wir wollten eben nicht nur da sitzen, so wie wir das jetzt leider gezwungenermaßen aufgrund der aktuellen Corona-Situation machen, wollten eben nicht nur uns gegenüber sitzen und Fragen beantworten, sondern der eigentliche Plan war, jeder kriegt so ein Mikro ans Revers geklippt und dann laufen wir entweder durch die Büroräume oder die Straße hinunter oder die Orte, die eben den Menschen wichtig sind und sprechen darüber, was diese Orte eben mit ihrem Berufsleben, mit ihrem Wirken, aber auch eben mit ihrer Verbindung zu dem jeweiligen gerontologischen Themenspektrum zu tun haben. Und das erstmal so in der Ursprungskonzeption so zu kippen und zu sagen, wir machen das jetzt ganz anders und stellen das über so ein virtuelles Format her, das war schon anspruchsvoller, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe, gerade weil ich auch für mich dachte, ich habe jetzt in den letzten Jahren schon einige Veranstaltungen moderiert, auch Lehrveranstaltungen abgehalten. Und trotzdem ist das Format nochmal ein ganz, ganz anderes, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie geht es denn dir damit?
Das kann ich nur bestätigen. Also gleiche Erfahrung, ne? Irgendwie Moderation habe ich jetzt schon vielfach vorgenommen. Und gleichzeitig festgestellt, auch jetzt beim nochmal Hören der verschiedenen Folgen, dass wir gerade zu Anfang noch nicht so rund waren, wie ich es mir gewünscht hätte. Wahrscheinlich sind wir das immer noch nicht, also das davon mal ganz abgesehen. Aber ich habe wirklich feststellen müssen, dass diese Podcast-Moderation nochmal einfach was anderes ist, als sich vor ein Seminar zu stellen und mit denen zu sprechen oder einen Workshop zu moderieren. Das ist wirklich ein anderes Gebiet und da helfen einem die Vorerfahrungen auch nur bedingt. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast oder was ich einfach gerne an der Stelle natürlich nochmal sagen würde, zu der Entstehungsgeschichte des Podcasts. Ich finde natürlich auch toll, dass die D3G, also die Deutsche Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie, sich auch auf dieses Experiment eingelassen hat. Ich meine, du bist dann, glaube ich, nochmal hingefahren, hast die Idee gepitcht, ne? Ja, genau. Und dann haben die halt einfach gesagt, ja, prima, das machen wir, das probieren wir jetzt mal aus. Und das ist, finde ich, spricht auch schon für so eine Gesellschaft, sich darauf einzulassen.
Vielleicht magst du, Tobi, ja gleich was zur ersten Folge sagen. Wir haben ja mit einem, wenn man so will, Schwergewicht der internationalen Gerontologie gleich in unserem ersten Podcast gesprochen, zu dem, was Alter bunt und vielfältig macht. Das war der Hans-Werner Wahl aus Heidelberg. Vielleicht magst du kurz noch mal was darüber erzählen.
Ja, das, ich fand natürlich toll, dass wir Herrn Wahl für die erste Folge gewinnen konnten, der ja nun auch noch gar nicht wissen konnte, worauf er sich da einlässt. Fand es auch ein sehr schönes Gespräch, was man ja immer nicht hört in diesen Podcast-Folgen, was dann so an Vor- und Nachgesprächen noch stattfindet. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich fand, Herr Wahl war auch ein dankbarer Gast, weil er natürlich unglaublich viel zu erzählen hat, ne? Also auch einen unglaublichen Fundus, vielfältige Erfahrungen in der Gerontologie und dabei noch reflektiert und zurückgenommen, also in einer gewissen Weise sich selbst nicht zu wichtig nimmt. Und das finde ich sehr sympathisch.
Na gut, nur ist ja Herr Wahl auch ein geübter und auch guter Redner zum Glück. Also man kann ihm ja lang und gut und gern zuhören. Und er hat ja auch wirklich was zu erzählen. Also im zweiten Gespräch mit der Cornelia Kricheldorf, also ich bin jetzt seit 10 Jahren in der D3G Mitglied, damals natürlich noch als Student. Und ich kenne Frau Kricheldorf in unterschiedlichen Stadien quasi meines gerontologischen Erwachsenwerdens. Und dann aber auch noch mal mehr zu lernen über die Biografie, also wo sie eigentlich herkommt. Ne? Jeder, der das jetzt im Detail hören möchte, der kann noch mal in die zweite Folge zurückspringen und sich das anhören. Finde ich unheimlich interessant, also zu sehen, wir haben es ja eigentlich mit Personen zu tun, die nicht etwa am Anfang ihres Lebens eine Karriereentscheidung getroffen haben und gesagt haben, na klar, nach dem Studium möchte ich sofort mich im Thema Altern irgendwie niederlassen oder mich mit irgendwie altersrelevanten Themen beschäftigen. Nee, ganz im Gegenteil. Also eigentlich kommen fast alle, die wir so kennengelernt haben oder mit denen wir gesprochen haben, erstmal irgendwie aus einem anderen Zusammenhang und haben sich da so hineinentwickelt. Und das war für mich auch eine Besonderheit dieses Podcasts. Jetzt wirklich Personen, von denen ich eine ungefähre Vorstellung hatte, wie ihre Berufswege aussehen könnten. Und man imaginiert sich natürlich immer so einen Teil dazu, wer das sein könnte. Wir kennen ja die Leute auch nicht super persönlich. Ja. Dann zu sehen, oh, da steckt noch so viel Vielfältigkeit in den Jahrzehnten dahinter. So viele unterschiedliche Erfahrungen. Die fließen alle eben mit in das ein, was sie heute machen. Und das macht es eben auch so spannend.
Ich muss sagen, das ist mir auch aufgefallen an dieser Folge, was für mich dann aber gar nicht so sehr in der Folge selber funktioniert hat, dass mich ja auch interessiert, wer sind eigentlich die Leute dann dahinter, ne? Also genau wie du sagst, Frau Kricheldorf, die kennt man halt, wenn man in dem Feld irgendwie ist. Ich hatte auch eine gehörige Portion Respekt irgendwie vor dieser Folge oder vor diesem Interview und wollte eigentlich so ein bisschen mehr nochmal wissen, wer ist die Person? Und habe ja dann auch, glaube ich, nochmal gefragt, was machen Sie denn eigentlich, wenn Sie nicht arbeiten? Und dann hat sie so ein bisschen auch von den Hobbys erzählt. Was ich toll finde, fand auch schön, dass sie darauf geantwortet hat. Also ich fand es dann eigentlich für den Podcast, weiß ich nicht, ob ich die Frage nochmal stellen würde zum Beispiel. Das ist was, wenn es mit einfließt, glaube ich, sehr, sehr schön ist, wo wir aber auch im Rahmen so von 45 Minuten oder einer Stunde, die wir ja eigentlich immer jetzt so ungefähr im Umfang haben, wofür die Zeit dann vielleicht auch gar nicht da ist, um da wirklich in die Tiefe reinzugehen, ne? Es wäre vielleicht einfach ein anderes Format, die Person mal darzustellen. Was ich bei Frau Kricheldorf toll fand, zwei Punkte. Einmal, wie sie die Rolle von Gerontologen und Gerontologinnen beschrieben hat. Also auch wirklich mit der Aufgabe, die sie selber ja in der Taskforce Pflege dann zumindest für sich definiert hatte, den Finger in die Wunde zu legen. Also auch jetzt in politischen Prozessen nicht unbedingt bei allen Sachen eine Lösung anbieten zu können, aber darauf hinzuweisen, dass es an manchen Stellen einfach Probleme gibt oder Herausforderungen oder wie man es nennen möchte. Und dass da natürlich auch eine Aufgabe von uns besteht. Man muss nicht immer zu allem erstmal eine Lösung haben, aber dass man auch hinweist und vielleicht auch gegebenenfalls auch mal mahnt oder Kritik übt und dass man dann im Gegenzug natürlich aushalten muss, wenn das nicht immer auf Gegenliebe stößt.
Ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Bedürfnis von Menschen, die nun selber zum Beispiel in Einrichtungen, also in Pflegeeinrichtungen arbeiten oder Erfahrungen mit Menschen mit Pflegebedarf haben in der Häuslichkeit, die sind natürlich auch nachvollziehbarerweise auf der Suche ganz engagiert nach Lösungen, ne, nach Absolut. Interventionen, die wirken. Und ich merke immer, wie schwierig das ist, gerade eben für die Leute, die eher aus der Praxis kommen, immer wieder zu vermitteln, wo hat denn eigentlich Wissenschaft ihren Platz und wie können wir es rechtfertigen, dass Menschen in der Wissenschaft immer wieder ähnliche Ergebnisse reproduzieren, in Frage stellen, obwohl doch eigentlich das Problem so dringend ist.
Das ist im Übrigen etwas, das hat sich auch als, finde ich, so als übergeordnetes Thema so ein bisschen durchgezogen, dass immer wieder offenbar wurde, wir können nicht in, ich meine, klar, das wissen wir und wenn man sagt, klingt es sehr banal, aber wir können halt nicht in Schwarz-Weiß denken und natürlich gibt es nicht die Alten und natürlich gibt es nicht die eine Möglichkeit, wie man Pflegesettings gestaltet und natürlich gibt es nicht den Königsweg, wie man sozialraumorientiert präventiv tätig wird und so weiter und so fort. Und natürlich wünscht sich jeder, dass es das gäbe und wünscht sich so eine Antwort. Und ich glaube, da war Frau Kricheldorf ein ganz tolles Beispiel, wie man sich in diesem Spannungsfeld bewegt. Ein weiterer Punkt, den ich bei Frau Kricheldorf toll fand, den sie toll gelebt hat, finde ich, ist der Anspruch an Gerontologinnen und Gerontologen, sich auch auf die verschiedenen Zielgruppen, mit denen wir arbeiten, einzustellen. Das heißt, auch hier vermittelnd tätig zu werden, sprachlich vermittelnd tätig zu werden und dann natürlich unsere Sprache auch entsprechend abzustimmen. Also das, was du sagst, Flo, zum einen natürlich zu vermitteln, inhaltlich, was macht Wissenschaft, was macht Forschung, was macht Politik jetzt in unserem Feld wiederum, ne? Was ist eigentlich die Rolle des Ministeriums, was ist die Rolle von Beratung und so weiter und so fort. Aber auch sich klarzumachen, dass zum Beispiel Akteure der Wirtschaft auch einen anderen Sprech haben und andere bestimmte Wörter auch einfach ganz anders verstehen als Personen, die aus dem sozialen Bereich kommen oder die aus dem Forschungsbereich kommen. Und ich glaube, dass wir als aus der Gerontologie kommen, weil es eben so ein stark interdisziplinäres Feld ist, die eine gute Möglichkeit haben, hier auch als Übersetzer gewissermaßen einzusteigen. Und so, da sehe ich auch so ein bisschen unsere Rolle. Und ich finde, vielleicht hat mir das deshalb auch so gut gefallen, dass ich mich da so bestätigt gefühlt habe. Aber wo wir jetzt dabei sind, würde ich einfach mal die Chance nutzen, zur nächsten Folge überzuleiten oder zum Rückblick auf die nächste Folge mit Patrick Ney, der ja auch ein ehemaliger Kommilitone von uns ist, der natürlich auch in der Stadt Hannover dort als in der Zuständigkeit auch für Digitalisierung und Alter ja vermitteln muss, gewissermaßen. So hat er auch seinen Alltag in Teilen dargestellt. Und die Folge hat mir in drei Aspekten eigentlich ganz, ganz toll gefallen. Das erste ist, ich fand, wir waren in der Moderation einfach besser als in den vorherangegangenen Folgen. So, da habe ich so das erste Mal Gefühl gehabt, wir sind wirklich
entspannter, würde ich sagen.
Entspannter, ja, vielleicht ist das Richtige, genau, was dann irgendwie zu einem besseren Gesamteindruck führt. Das zweite ist natürlich inhaltlich, fand ich es einfach ein spannendes Thema und mich hat beeindruckt, wie doch dieses Thema Digitalisierung, was ja eigentlich gar nicht so sehr meins ist, muss man ja fairerweise sagen, wie stark doch dieser Bezug zum Sozialen da war. Und das hat mich schon fasziniert, also wie eng doch diese Verknüpfung von der Frage, einer vordergründig technischen Frage, wie eng die doch geknüpft ist an soziale Hintergründe und Gegebenheiten und Ressourcen und so weiter.
Wie inhärent es einfach an die Lebenswelt der Leute gebunden ist. Ne? Es geht ja um ganz basale Fragen, um Fragen der Teilhabe. Kann ich Kontakt haben zu anderen Menschen, die ich gern habe, wenn ich das selber zum Beispiel physisch nicht mehr herstellen kann? Habe ich die Möglichkeit, wenn man es jetzt ein bisschen abstrahiert, zukünftig an Wahlen teilzunehmen? Habe ich die Möglichkeit, mich über die Dinge, die für mich in meinem Quartier oder in meinem Sozialraum oder in der Sphäre meiner Wahl von Belang sind, irgendwie dran zu beteiligen? Da greife ich jetzt ein bisschen vor, auf den kommen wir später noch, auf den Michado, aber er hat auch gesagt, es ist ja nicht nur eine Frage von Teilhabe, sondern immer auch eine Frage von Teilgabe. Habe ich auch die Möglichkeit tatsächlich auf das oder nicht nur von dem was zu nehmen oder davon zu partizipieren, sondern was kann ich eigentlich damit eingeben?
Und sehr, sehr gut. Hier will ich direkt ansetzen zu dem dritten Punkt, den ich noch nennen wollte, warum ich die Folge so gut fand, weil mir aufgefallen ist, wir haben jetzt den Kommilitonen mit Patrick, hatte ich das Gefühl, also wir waren ja im Studium befreundet und haben dann aber so in der Nachstudienzeit, wir treffen uns auf Tagungen und ich glaube, wir mögen uns auch gern, aber wir sind ja nicht eng befreundet in der Form. Und jetzt habe ich ihn in einer Rolle erlebt, wo ich wirklich sagen würde, der Herr Ney ist jetzt einfach ein Experte. Also der ist in seinem Feld wirklich ein souveräner Experte. Und das fand ich so toll, diesen Zeitsprung irgendwie so selber mitzuerleben gewissermaßen. Und wie er mit einer Souveränität auch so einen Metablick einnehmen kann. Und zum Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen, immer wieder die Frage nach Strukturen und diese Auswirkungslogik. Wo führt denn das eigentlich hin? Und wenn wir bestimmte Sachen machen, was passiert dann? Und da auch immer wieder so Fragen aufwirft, die natürlich für Entscheider eigentlich von großer Bedeutung sind, die aber, und das ist ja dann jetzt auch wiederum unser beider Alltag, auch gar nicht so häufig gestellt werden. Und ich glaube, das ist etwas, was er mitgebracht hat, was mir wirklich, wirklich gut gefallen hat. Und gleichzeitig, das fand ich sehr schön, als Gerontologen einen wirklich auch ressourcenorientierten Blick aufs Alter hatte und das ganz glaubhaft vertritt.
Und das, was du gerade beschrieben hast, so diese neuen Wegkreuzungen, die sich auftun, ne? Dass wir uns ja auch als Menschen, die wir uns glauben, halbwegs gut zu kennen, ja in ganz, ganz neuen Rollen auch wiederfinden, das finde ich wirklich auch eine Bereicherung. Klar können wir anderen, die wir auch entfernter kennen, da können wir natürlich einem Vortrag zuhören oder mal ein Paper lesen. Aber die Möglichkeit jetzt wirklich mit dieser Person ins Gespräch zu kommen und auch zu sagen, erklär's mir mal, wie sieht denn das wirklich im Alltag aus? Was sind so die Punkte, die dich auch irgendwie stören und wo du gerne was verändern möchtest? Und kannst du das auch verändern? Das finde ich irgendwie ganz cool, dass wir das hier auch sichtbar machen können.
So, ich würde dann einfach mal zur vierten Folge mit Henrik Nolde überleiten, jetzt habe ich einen kurzen Hänger gehabt, die auch, finde ich, sehr gelungen war, die für mich natürlich insofern, da ich mich ja auch sehr stark, wie wir vorhin ja schon erwähnt hatten, mit dem Quartiersthema befasse und befasst habe, gar nicht so viel Neues hatte. Und trotzdem fand ich, gab es ein paar Aspekte, die mir besonders gefallen haben. Zum einen, was man wirklich gut mitnehmen konnte, dass der Henrik vermittelt hat, dass es auch für Gerontologen hilfreich ist. Und das hat sich ja auch in dem Gespräch mit Patrick und auch mit Frau Kricheldorf nochmal deutlich gezeigt, dass es für Gerontologen durchaus hilfreich ist, ein paar Grundkenntnisse über Verwaltung, über Kommunalstrukturen, die Funktionslogik von Verwaltung und so, ich sag mal, ganz basalen politischen Grundwissen zu haben, weil dort eben ganz viel geschieht, was dann letztendlich Auswirkungen auf den Sozialraum, auch auf Pflege und so weiter hat. Und das, finde ich, hat er sehr gut deutlich gemacht. Und zum anderen fand ich schön, wie klar er dargestellt hat, wie man eigentlich in so Beratungsprozessen auch seine Haltung einnehmen sollte vielleicht oder eine gute Haltung einnehmen kann, vielleicht soll man es so sagen. Also, dass man eben nicht mit diesem Anspruch an Beratungssituationen geht, ich weiß, wie es geht und ich vermittle jetzt mal mein Wissen. Mir klingt noch so im Ohr nach, man darf nicht Wissen vermitteln wollen, wo ich dann dachte so, naja, was denn sonst? Na klar, wir sind doch dann als Experten, die kommen und eben Wissen vermitteln. Aber eben, dass es eben nicht um dieses Belehrende geht, logischerweise, sondern ganz wichtig, die Empathie, die man mitbringen sollte, um dann zu schauen, wo kann ich anknüpfen, um hier mein Fachwissen zu setzen, dass es eben auch gehört wird.
Ja, was mir ganz gut am Henrik gefallen hat, war die Art und Weise, wie er sein Thema begriffen hat. Er hat zwar mit uns gesprochen, aber eigentlich hat er sich ja mehrfach in dem Podcast auch als Zuhörender begriffen. Also seine Rolle war ja gar nicht so sehr die des agierenden und superaktiven Antreibers oder Themensetzers, sondern was er beschrieben hat, die besondere Qualität eben, um im Quartier auch wirklich Veränderung im Sinne der Person, die es angeht und die diese Veränderung wünschen, herbeizuführen, da ist der Schlüssel das Zuhören. Und das ist eben auch eine besondere Qualität, die man, eine besondere Anforderung, die man an Menschen stellen muss, die eben in diesem Bereich auch aktiv werden wollen. Das fand ich insofern auch ganz hilfreich, um zu sehen, also wir reden, wenn es um Berufseinstiege und so berufliche Einbindungsprozesse geht, viel so über Fragen, was muss ich alles mitbringen, was muss ich alles wissen. Das ist eine klassische Form von, das kann man nicht wissen. Das kann man sich erzählen lassen, man kann es wahrnehmen, aber die Fähigkeit, das umzusetzen, wirklich eine Art produktives Zuhören, wenn man so will, ne? Also das Aufnehmen und dann Verwandeln in etwas wiederum für andere Verarbeitbares, das fand ich schon eine sehr besondere und auch sehr interessante Perspektive, die er da aufgemacht hat, von der ich auch glaube, dass es eine echt große Herausforderung ist und auch wirklich ein eigener Skill, den man entwickeln muss in so einem Berufsfeld.
Absolut, also das denke ich auch. Und was mir dazu noch gefallen hat, als wir ihn auch darauf angesprochen haben, ja, braucht es denn zum Beispiel Gerontologen und Gerontologinnen in der Quartiersarbeit oder ne, können die da, ist es ein Feld für die Gerontologie, wo er meinte, na klar, absolut, aber man muss sich dieses Feld halt auch zu eigen machen. Also es wartet nicht auf die Gerontologie, wenn man so möchte.
Ja, wie so viele.
Wie so viele. Das sehen wir ja auch bei Patrick zum Beispiel, der sich genau dieses Thema Digitalisierung zu eigen gemacht hat. Und ich glaube, hier ist eine ganz große Verantwortung vielleicht auch an uns, zu gucken, was interessiert uns denn eigentlich und wie kann ich das wiederum verknüpfen und wie kann ich die Expertise, die ich mitbringe, hier in die verschiedensten Felder einbringen. Ich meine, das ist halt Krux und Segen der Gerontologie zugleich aus meiner Sicht, dass wir eben viele Anknüpfungspunkte haben und damit von außen aber auch nicht so gut fassbar sind. Das ist halt wiederum das Problem.
Wir haben auch darüber gesprochen, als wir gerade noch im Bachelorstudium waren, wo für uns, ich kann jetzt nur für uns beide sprechen, aber eigentlich unvorstellbar war, wie man nicht irgendeine wirklich spannende Beschäftigung finden kann in diesem so vielfältigen Bereich. Ich erlebe ja auch heute noch Studierende, wie hoch die Unsicherheit ist, weil man so ein Gefühl von Festgelegtheit, ich weiß nicht, ob man es vermittelt bekommt, das will ich gar nicht unterstellen, oder manchen drängt es sich vielleicht irgendwie auf in so einem Studium, hängt ja vielleicht auch immer vom thematischen Zuschnitt ab. Aber also da kann ich wirklich nur sagen, trennt euch davon, denkt an Tobis Masterarbeit. Mit Batman genau. Hätte keiner gerechnet, nicht mal ich. Vielleicht noch nicht mal du selbst am Anfang.
Auf gar keinen Fall, nein.
Und wie toll das ist, sich in so einem Themenfeld eigentlich ausprobieren zu können, selber gestalterisch tätig werden zu können. Und er hat vor, das ist jetzt knapp 10 Jahre her, hat mir unser damaliger Chef im Studium gesagt, Sie werden ungefähr ein Zeitfenster haben von 5 Jahren, da können Sie sich mit dem Thema ausprobieren. Danach ist das Fenster geschlossen und dann sind Sie erstmal für viele, viele Jahre festgelegt. Und ich kann wirklich mit Begeisterung sagen, das ist zum Glück nicht eingetreten. Dass Personen wie wir beide heute in einem Ministerium zum Beispiel arbeiten können, ist nicht ganz selbstverständlich als jemand, der eine relativ unspezifische Ausbildung hat, weil diese Institutionen eigentlich nach sehr spezifischen Ausbildungscharakteren suchen. Und auch, dass Personen wie zum Beispiel der Patrick in der Kommune so eine ganz wichtige Schnittstelle eben zwischen sozialer Teilhabesicherung, Altenhilfe, Ehrenamt und Digitalisierung bildet, also war ja gar nicht zu erwarten. Und wir sehen ja auch an der Vervielfältigung der gerontologischen und gerontologisch orientierten Studiengänge in Deutschland in den letzten 10 und mehr Jahren, dass wir eine unheimliche Vielfalt erleben. Mittlerweile gibt es, ich kenne sie gerade nicht auswendig, aber weit über 10 allein berufsbegleitende und solitäre Masterstudiengänge in Deutschland. Und das ist eine tolle Entwicklung und die sind thematisch so weit draufgestellt. Ja, also genau. Insofern kann man wirklich nur dafür werben, geht raus, schaut euch das an und sucht euch natürlich vorher eine Nische, die euch auch interessiert und in der ihr auch willens seid, eine gewisse Expertise zu entwickeln. Also ein reines Interesse reicht wahrscheinlich nicht aus, aber
aber es ist eine gute Voraussetzung.
Ja, absolut.
Sollen wir jetzt noch den Sprung zur letzten Folge machen, die wir hatten?
Ja. Und da ist vielleicht die letzte Wegkreuzung ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Micha Doh, ich habe ja in dem Podcast selber schon gesagt, dass mich mit ihm eine ganz eigene Geschichte auch verbindet. Also ich habe ihn ja kurz vor dir auch kennengelernt. 2011 war das. Damals habe ich ein Praktikum gemacht nach dem Bachelor in Heidelberg. Der Michael Doh war ja damals schon als Mediengerontologe dort tätig. Und als ich dann mit meinem Master fertig war, 2014, und dann auch angefangen habe zu arbeiten hier im habe ich nämlich das erste Mal als Mitveranstalter an diesem Europäischen Filmfestival der Generationen teilgenommen. So, und das war auch ein fantastisches Erlebnis. Also wir hatten da auch die Frau Kricheldorf zu Gast, seiner oder ihrer Zeit. Das war total toll, auch da schon so eine neue Gabelung zu haben mit jemandem, wo man dachte, ja, den kenne ich, mit dem verbinde ich auch eine gewisse Sympathie, auch irgendwie thematisch, jetzt nicht nur persönlich, und kann das so peu à peu immer erweitern. Und gerade beim Micha fand ich sehr, sehr interessant, das ist leider in dem Podcast nicht mit enthalten. Und der Micha, erinnerst du dich noch, was er gesagt hat?
Ich weiß, er ist in der Flüchtlingshilfe aktiv, das hat er erzählt. Ach, du meinst seine erste Publikation, die er hatte,
Genau.
wo er die Geschichte über den deutschen Fußball, glaube
Für
ich,
den DFB geschrieben hat.
für den DFB geschrieben hat, durch Zufall.
Ja.
Ja, ganz fantastisch. Also hier muss ich auch sagen, diese Vor- und Nachgespräche nach dem Podcast, die waren ja toll, ne? Also insbesondere so in den Nachgesprächen, wenn dann auch bei den Interviewpartnern und auch bei ihm selber so ein bisschen diese Spannung, die ja doch durch diese Aufnahmesituation da ist, wenn die so ein bisschen abfällt, dann kommt man nochmal in so ein lockeres Plaudern und erzählt auch so anekdotenhaft. Und das macht wirklich Spaß, ja, muss ich auch sagen. Ja, und das ist natürlich eine ganz, und gleichzeitig würde ich hier nochmal den Faden aufgreifen wollen, den wir vorher hatten, dieses sich Themen zu eigen machen. Das hat man bei Micha, finde ich, ganz toll nachvollziehen können. Das hat er auch super dargestellt, wie er eben dieses Mediengerontologische, was es ja eigentlich gar nicht gab, sich zu eigen gemacht hat und auch ganz aktiv dann auf so Mediennutzungsdaten, also wenn es so diese Datensätze, die es ja gab, die gar nicht genutzt wurden, um einen genaueren Blick aufs Alter zu werfen, wie er da einfach nachgehakt hat und hier wirklich seine Interessen verfolgt hat und irgendwie erst von einem Nischenthema jetzt sich eine Sparte aufgemacht hat, auch durch die technische und gesellschaftliche Entwicklung, würde ich mal sagen, ja, die dazu geführt hat, dass er jetzt eine Expertise für den Altenbericht geschrieben hat, ne? Also, und was ich nicht wusste, was mir auch hängen geblieben ist, wo ich nochmal ganz klar was gelernt habe in dieser Folge, den Alterseffekt, den er beschrieben hat im Medienkonsum. Also, dass auch sich im Medienkonsum abzeichnet, dass mit zunehmendem Alter eine gewisse Harmoniebedürftigkeit einsetzt. Genau. Das fand ich ganz spannend. Oder was mir selber einfach nicht bewusst war, als er es gesagt hat, war es völlig klar, dass die Darstellung oder die Altersbilder, die transportiert werden, auch nochmal ganz stark nach Genres unterschieden werden können. Also, dass ich in Diskussionsformaten, in Wissensformaten das Alter als Expertise einbringe. Aber gleichzeitig in anderen Formaten, also eher was so in Spielfilmen Alter eher wiederum negativ besetzt ist. Und das fand ich ganz toll, weil das auch für mich ein Faden war, der sich so durchgezogen hat, die Altersbilder und wie wir auch als, obwohl man es ja irgendwie vielleicht annehmen müsste, dass wir als Gerontologen sicherlich sensibilisiert sind für Altersbilder, die vorherrschen oder auch irgendwie subtil da sind, aber natürlich trotzdem nicht gefeit davor sind, auch solchen aufzusetzen, ne? Und auch hier, als er sagte, klar, macht absolut Sinn, aber es war mir nicht bewusst. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das so hätte, selbst wenn ich es beobachtet hätte, jetzt bewusst, ob ich das so hätte reflektieren können. Und daher für mich auch nochmal ganz großer Gewinn mit Blick darauf und vielleicht auch weiß nicht, was du davon hältst, vielleicht mal eine Folge wert, auch mal wirklich auf Altersbilder einzugehen. Ne?
Ich fand einen anderen Aspekt, den ich auch methodisch verorten würde, auch noch ganz interessant, der eigentlich fast allen Folgen bisher inne war, dass bei der Nutzung verschiedener Medien, nehmen wir mal zum Beispiel das Internet, die Differenzierung der Alterskategorien aufgehört hat. Da war es nur noch 65 plus. Also wir haben sehr genaue Erhebungen für Menschen 15 bis 20, 20 bis 25 und so weiter gestaffelt. Und dann haben wir immer so eine Restkategorie. 65 plus, ich glaube, er hat es ja auch genau Restkategorie genannt, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Und das finden wir ja nicht nur jetzt mit in Bezug auf mediengerontologische Inhalte, das finden wir ja genauso in der psychologischen Forschung, das finden wir genauso in zum Beispiel in der Pflegestatistik früher oder in anderen Statistiken. Und ich glaube, auch da konnte die gerontologische Forschung der vergangenen Jahre und Jahrzehnte vor allen Dingen mit diesem Blick auf Heterogenität, also auf die Unterschiedlichkeit. Ja, wir haben ja auch, das haben wir noch nicht behandelt, wäre vielleicht auch was für einen anderen Podcast. Aber die Einordnung auch dieser Lebensphase Alter, die ja durchaus nochmal unterschiedlich betrachtet wird in sehr aktive, relativ gesunde Lebensphasen bis hin in Lebensphasen oder höhere Lebenslagen, Vulnerabilität, also Verletzlichkeit, Krankheitslast steigern. Wir betrachten das, glaube ich, noch sehr, sehr häufig, auch in der öffentlichen Diskussion unter so einem Leistungsdiskurs. Da hast du ja am Anfang auch bist du ja am Anfang auch kurz darauf eingegangen, eben dieses Paradigma des aktiven und produktiven Alterns. Ich würde sagen, die spezifische Qualität gerontologischer Perspektiven und auch gerontologisch inspirierter Forschung ist es eben auch, Vulnerabilität als Chance ins Blickfeld zu führen und zu sagen, was können wir eigentlich als Gesellschaft daraus lernen, dass wir an einem bestimmten Punkt des Lebens auch mit Schwäche, mit Verwiesenheit konfrontiert sind. Um den Bogen zu spannen zu dem, womit ich angefangen habe, das können wir, glaube ich, nur adäquat auch empirisch darstellen, wenn wir die entsprechenden Methoden dazu entwickeln, beziehungsweise uns auch zutrauen, diese Lebensphase Alter nicht nur als großes Summengebilde zu betrachten, sondern tatsächlich uns auch zumuten zu sagen, ja, auch diese Lebensphase hat unglaublich viele Einzelschichtungen, die es nicht nur mit Blick auf Intervention und auf Rehabilitation und Ähnliches hingesehen, sondern auch mit Blick auf das Verstehen als solches interessant sind, untersucht, beschrieben und dass daraus erzählt wird.
Das nehme ich als Schlusswort. Ich glaube, Flo, dem ist so nichts hinzuzufügen. Es hat einen wunderbar auffordernden Charakter. Was heißt es denn jetzt für dich? Wie könnten wir das in einer kommenden Sendung umsetzen? Ich denke mir, wir können jetzt noch mal so ein, zwei Worte verlieren darüber, was uns vielleicht im nächsten Jahr erwartet, was wir uns vornehmen. Und dann haben wir die Zuhörerinnen und Zuhörer auch genug strapaziert, denke ich.
Ja, was ich mir ganz gut vorstellen kann, also ich würde unheimlich gern, und da baue ich auch ein bisschen auf dich, für alle, die es nicht wissen, Tobi ist ein ziemlich polyglotter Typ. Und da würde ich mich so ein bisschen darauf verlassen, dass du mich dann auch unterstützt, weil ich würde unheimlich gern internationale Gäste zu uns einladen und einfach auch mal schauen, ob wir die Perspektiven, die wir bisher betrachtet haben und jetzt auch besprochen haben, nochmal in einem anderen Licht präsentiert bekommen. Also wie wird eigentlich in anderen Ländern oder anderen Wissens- und Erfahrungskontexten des langen Lebens mit demografischen Strukturveränderungen umgegangen?
Ich muss aber sagen, ich bin geschmeichelt, ob deiner warmen Worte, würde aber gar nicht so weit gehen, jetzt hier vom Polyglotten Tobi zu sprechen. Nichtsdestotrotz interessiere ich mich für Sprachen und auch Sprache und würde gern Thema mal aufgreifen, in Deutschland Sprache und Altern und wie betrifft das? Ich weiß noch nicht, wie wir das genau machen, uns fällt da bestimmt was ein, aber entweder im Sinne intergenerationaler Kommunikation, da finden wir noch ein gutes Thema. Und da habe ich das Gefühl, da ist Musik drin. Das würde ich gern aufgreifen. Genau, und ansonsten hatte ich ja schon gesagt, Altersbilder, Ethik wären so Themen, die mich natürlich interessieren würden, die mich umtreiben. Und ich würde gern auch mal Folge dazu machen. Und hier hatten wir schon sogar erste Kontakte. Vielleicht kriegen wir das mal hin, so eine Art Gruppeninterview mit Doktoranden der Gerontologie. Aber auch das wird sich dann im nächsten Jahr zeigen.
Mich würde auch noch mal eine Perspektive interessieren, die auf Politiken des Alterns den Blick richtet. Gibt es überhaupt Personen, die sich irgendwie analytisch damit beschäftigen, wie wir eigentlich dieses Thema alternde Gesellschaft politisch verhandeln?
Ich denke, wenn wir jetzt hier einfach noch einen Abend sitzen, dann würden uns auch noch im Halbminutentakt wirklich stabile Themen einfallen. Was man aber sagen kann, die Gerontologie ist vielfältig und uns werden die Themen nicht ausgehen. Umso mehr freue ich mich auf ein nächstes Jahr mit einer, ja, ich glaube, man kann sagen, einer neuen Staffel Knowledge. Und möchte dir erstmal natürlich im Rückblick danken für die Zusammenarbeit und diese schöne Erfahrung, dass wir das hier gemeinsam machen konnten.
Also das kann ich nur zurückgeben und bin dir dankbar, dass du mir damals am Taxi nicht einen Vogel gezeigt hast und hast und gesagt hast, ja, finde ich schön, mach das nochmal alleine und wenn es funktioniert, komme ich dazu. Sondern dass du dich mit mir genau auf so ein Wagnis eingelassen hast. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Die Themen gehen uns auch nicht aus. Und mir ist gerade, das habe ich gerade entwickelt, als du den letzten Satz gesprochen hast, uns eigentlich ja noch mehr als dieser Podcast und Gerontologie. Wir sind nämlich beide auch ganz schön musikverrückt. Mhm. Und vielleicht als kleine Challenge fürs nächste Jahr, wenn du mit einschlagen möchtest, wir treiben einen älteren Rockstar auf und führen mit ihm ein Gespräch. Ich fände es irgendwie wenigstens den Versuch wert.
Bin dabei. In diesem Sinne, ich glaube, das ist doch... Runder kriegen wir es nicht. Flo, ich danke dir und wir hören uns im neuen Jahr.
Also, bis dann.
Tschüss.
Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.